mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Recht und Gesellschaft. Zunächst spricht dazu Max Güde, ein Jurist und Politiker der CDU. Sein Vortrag steht unter der Überschrift »Das Recht in einer sich wandelnden Gesellschaft«. Güde kam 1902 auf die Welt und starb 1984. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er zunächst Staatsanwalt und Oberstaatsanwalt, Präsident eines Strafsenates am Bundesgerichtshof, Oberbundesanwalt und Generalbundesanwalt. Für die Christdemokraten saß er 8 Jahre lang im Bundestag. Unsere Aufzeichnung stammt von 1959.
Setzen wir unsere Binsenwahrheit an den Beginn. In einer sich wandelnden Gesellschaft wandelt sich das Recht. Wie sollte es denn auch anders sein? Das Recht ist des Menschen Werk und Werkzeug. Im Recht spiegelt sich der Mensch, und nicht der abstrakte Mensch, sondern der in Raum und Zeit, gestern, heute und morgen, der in Europa und der in Asien lebende Mensch, der Mensch der Geschichte, der Nomade, der Hirte, der Ackerbauer, der Stadtbürger, der Industriearbeiter. Im Recht spiegelt sich der Mensch auf eine doppelte Weise. Das Recht ist sein Werk, so trägt es seine Spur und sein Bild auf sich und in sich. Aus seinem Recht kann man ablesen, wie der Mensch sich selbst sieht. Kühn oder feige, arbeitsam oder träge, mild oder grausam, gesellig oder ungesellig, zum Gehorsam bereit oder trotzig. Aber das Recht ist auch des Menschen Werkzeug, mit dem er sich und seinesgleichen formen will. Und insofern bildet es den Menschen nicht nur ab, wie er sich sieht, sondern auch, wie er sich sehen möchte, nicht nur, wie er ist, sondern auch, wie er anders sein möchte. So sah er sich in dem zu Ende gehenden Zeitalter und seinem Recht als kühlen, intellektualistischen, individualistischen Einzelnen. Er entwarf sich so, noch bevor er so war, und formte sich mit diesem Bild, bis er annähernd so war. Und noch ist dieses Bild nicht ausgelöscht. Noch sind weite Bereiche des Rechts von ihm geformt und von ihm her zu deuten. Aber der kühle, kluge Einzelne von gestern schuf lange schon an dem kunstvollen Gehäuse eines industrialisierten, durchorganisierten, arbeitsteiligen und hochspezialisierten Systems, in dem der eine zum anderen passen muss, wie der Zahn des einen Rades in die Lücke des anderen. In dieser immer stärkeren Verzahnung erlebte er gemeinsame Schicksale, überwältigende Mächte, gleiche Furchten mit den anderen und gleiche Hoffnung. Neue Provinzen des Rechts zeugen unter dem Sammelbegriff des Sozialrechts von einem neuen Bild, dieses in einer anderen Wirklichkeit anders gesehenen und anders gedeuteten Menschen. Denn alles Recht ist Ordnung des menschlichen Zusammenlebens, wie nah oder fern, locker oder gebunden, einzeln oder gemeinsam es die Menschen zusammengefügt findet oder zusammenfügen will. Immer ist sein Sinn und Ziel, das Miteinander und Nebeneinander der Menschen zu regeln. Wenn, wie wir sagten, der Mensch sich selbst im Recht abbildet, so auch sich in der Gesellschaft, sich und die Gesellschaft. Und wie sich selbst, so bildet er auch die Gesellschaft nicht nur ab, wie er sie sieht und wie sie ist, sondern immer wieder entwirft er zugleich das Bild von ihr, wie er sie gestalten möchte, wie er sie will. Natürlich entspricht das Recht der Gesellschaft, in der es gilt, denn der Mensch zielt ja mit dem Recht, auf die Wirklichkeit dieser Gesellschaft ab, um sie in Ordnung zu halten oder in Ordnung zu bringen. Aber das Recht ist nicht nur Abbild und Produkt der jeweiligen Gesellschaft, sondern ebenso Stachel und Antrieb in ihr. Das Recht wird wohl von der Gesellschaft geformt, aber es formt sie auch seinerseits. Der Mensch findet das Recht nicht nur in den Verhältnissen der Gesellschaft vor und gebraucht es, um Bestehendes zu erhalten oder wiederherzustellen, sondern Wühler im Berg der Geschichte, der er ist, setzt er es in immer neuen Entwürfen an, um das Gebäude der Gesellschaft umzubauen oder zu erneuern. In diesem Spannungsfeld zwischen dem Menschen von gestern und dem Menschen von morgen, zwischen dem, was er geschaffen hat und dem, was er schaffen will, eingeengt in dem Haus der Gesellschaft, das er um sich gebaut hat und schon planend an der neuen Gesellschaft, die er bauen will, in diesem Spannungsfeld steht allezeit das Recht, mit dem Menschen Jugend und Alter teilend, Aufstieg und Untergang, den süßen Frieden und den blutigen Krieg, die Einfachheit der Frühzeit wie die Kompliziertheit später Epochen. In diesem weiten Feld entfaltet sich die geschichtliche Wandelbarkeit des Rechts in der Fülle und Farbigkeit der erstaunlichsten Widersprüche und Gegensätze. Die entgegengesetztesten Aussagen sind im Namen des Rechts gemacht worden. Vaterrecht und Mutterrecht, Einehe und Mehrehe, Unauflöslichkeit der Ehe und ihre freie Scheidbarkeit. Was gestern erlaubte Blutrache war, ist morgen todeswürdiger Mord, aber auch umgekehrt. Was in der einen Stunde der Geschichte mit dem Leben gesühnt werden muss, wird in der anderen mit Wehrgeld abgegolten. Wir sehen, wie durch Jahrhunderte hindurch Strafen vollzogen werden, die wir hart und grausam nennen. Wir sehen im Rechtsgang früherer Zeiten Beweise und Beweisverfahren, denen ein ganz anderes Denken zugrunde liegen muss als das unsere, so dass wir ihren Sinn kaum noch verstehen können. Im Folterprozess, ganz zu schweigen vom Hexenprozess, begegnen wir Methoden, die wir heute als Verbrechen gegen die Menschlichkeit brandmarken und mit schwerer Strafe bedrohen. Die Beispiele ließen sich vervielfachen. Die Palette, die sich da bietet, ist so bunt, dass man meinen könnte, Willkür oder Zufall habe die Farben regellos auf ihr ausgebreitet. Als Willkür und Zufall haben ja auch immer wieder die Sophisten aller Zeiten diese Vielfalt gedeutet, um die Unverbindlichkeit des Rechts, seine völlige Bedingtheit durch die jeweilige Zeit und Gesellschaft zynisch zu behaupten. Halten wir doch einmal das Maß jener ehernen Sätze daran, mit denen die Römer den Inhalt allen Rechtes umschrieben haben. Juris precepta sunt haec, honeste vivere, neminem ledere, jus suum cuique tribuere. Das sind die Gebote des Rechts, rechtschaffen leben, niemandem schaden, jedem das Seine zukommen lassen. Das erste Gebot ruft den Menschen als sittliche Person auf, die Gerechtigkeit zu leben, sie zu verwirklichen. Das zweite weist dem einen neben dem anderen Platz und Rang zu und gebietet ihm, das Recht des anderen zu achten. Das dritte spricht jedem seinen gerechten Anteil an den Gütern dieser Welt zu, das, was ihm zukommt. Es ist leicht zu sehen, wie das dritte und zweite dieser Gebote von der jeweiligen Gesellschaft und ihren Anschauungen ausgefüllt werden, so dass ihr Wandel neu bestimmt, was dem einen und dem anderen zukommt und ob der eine dem anderen zu gehorchen hat. Ist es nicht das eindrucksvollste Schauspiel unserer Lebenszeit, zu sehen, wie die Kolonialreiche über die ganze Welt hin einstürzen, weil die Völker, die noch vor einem Menschenalter selbstverständlich gehorcht hatten, nun die Gleichheit für sich in Anspruch nehmen und die Rechtsüberzeugung der weltweiten menschlichen Gesellschaft sie ihnen zubilligt. Aber auch im Inneren unserer Gesellschaft hat der Stil der Allgemeinheit und Gleichheit, der unserem Zeitalter sein Gepräge gibt, alte Bande gelöst und im Zusammenwirken mit der planenden Daseinsfürsorge, die die modernen Massen verlangen und sich bereiten, die alten Herrschaftsverhältnisse weitgehend durch das Funktionieren einer Bürokratie ersetzt. Vor dieser Bürokratie sind alle gleich. In ihrem Funktionieren entscheidet sich, was einem jeden zukommt. Muss da nicht auch das hergebrachte Recht sein Wesen verändern? Wird es nicht bald mehr darauf ankommen, statt wie einst die Beziehungen der Menschen zueinander, jetzt den Geschäftsgang dieser Bürokratie zu regeln, um so eine möglichst vollkommene Verfahrensordnung für die Verteilung des Sozialprodukts zu erzielen? Geht die Entwicklung wirklich in diese Richtung? Und bedeutet das nicht die Ersetzung des Rechts im überlieferten Sinne durch Anweisungen zur Bedienung einer ungeheuren Sozialapparatur? Max Weber hat in einer seiner großartigen Prognosen dem Recht eine zwangsläufige, sozusagen naturgesetzliche Entwicklung in dieser Richtung vorausgesagt. Wie immer, so lesen wir in Wirtschaft und Gesellschaft, sich unter diesen Einflüssen das Recht und die Rechtspraxis gestalten mögen, unter allen Umständen ist als Konsequenz der technischen und ökonomischen Entwicklung die zunehmende Wertung des jeweils geltenden Rechts als eines rationalen, daher jederzeit zweckrational umzuschaffenden, jeder inhaltlichen Heiligkeit entbehrenden technischen Apparats sein unvermeidliches Schicksal. Dieses Schicksal kann durch die aus allgemeinen Gründen vielfach zunehmende Fügsamkeit in das einmal bestehende Recht zwar verschleiert, nicht aber wirklich von ihm abgewendet werden. Soweit Max Weber. Hier hat also Max Weber die Frage, die nicht akademisch ist, sondern uns angeht, klargestellt und beantwortet. Was wird in unserer sich wandelnden Gesellschaft aus dem Recht? Es wird, sagt er, ein technischer Apparat werden, dessen Elemente rational bestimmt und zweckrational ersetzbar sein werden. Es wird darum auch jeder inhaltlichen Heiligkeit entbehren, das heißt, seine Richtigkeit erweist sich durch sein Funktionieren, und es wird unrichtig werden, wenn es nicht mehr funktioniert. Alle Begründung, die darüber hinausreichen will, das Recht gar an Wahrheit und Glauben binden will, schließt sich damit aus. Lassen Sie uns doch noch einmal auf jenen römischen Dreisatz zurückkommen, mit dem der Inhalt des Rechtes umschrieben wurde. Wenn die Prognose Max Webers richtig wäre oder richtig würde, dann hätte das erste Gebot des Honeste Vivere seinen Sinn offensichtlich verloren. Welche Gerechtigkeit bliebe in dieser nur noch funktionierenden Welt denn zu verwirklichen, so dass einer rechtschaffen zu leben sich mühen sollte? Das Wort gerecht wäre doch offenbar nur im Sinne von funktionsgerecht zu verstehen. Auf welches Recht also und auf welche Vorstellung von Gerechtigkeit könnte sich ein Rechtsgewissen dann überhaupt noch beziehen und berufen? Aber hat denn Max Weber recht? Oder fragen wir vorsichtiger, hat das reichliche Menschenalter, seitdem er jene Sätze schrieb, die Entwicklung in die von ihm vorausgesagte Richtung weitergetrieben? Ja und nein. Ja, weil in der Tat Recht von der Art des von ihm Vorausgesagten in immer größere Fülle geschaffen worden ist und täglich neu geschaffen wird. Recht von der Art der Bedienungsanweisung zur Sozialapparatur, richtig, wenn es seinen Zweck erfüllt, durch Richtigeres zu ersetzen, wenn dieses seinen Zweck besser erfüllt. Aber an dieser Erscheinung haben wir selbst zu unterscheiden gelernt zwischen solchen technischen Normen, solchen Funktionsnormen und den eigentlichen Rechtsnormen. Die Rechtsnormen allein sind Früchte vom Baume des Rechts. Sie allein beruhen auf der Rechtsüberzeugung der Völker. Die technischen Normen aber, die Max Weber beschreibt, sind äußerlich und zweckbestimmt. Sie beruhen nicht auf Rechtsüberzeugung, sondern auf technischen Verknüpfungen und Zusammenhängen. Soweit sie den Menschen überhaupt zum Gegenstand haben, reichen sie nicht in sein Inneres, sie berühren ihn nur von außen und gehen sein Rechtsgewissen nichts an. Es ist des Nachdenkens wert, warum Max Weber sich von dem Bild dieser technischen Normen so faszinieren ließ, dass er das echte Recht hinter ihnen verschwinden und in ihnen untergehen ließ. Er sieht ja auch im Staat ein auf Gewaltsamkeit gestütztes Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen. Von daher neigt er dazu, auch das Recht nur als Mittel dieser Herrschaftsübung zu sehen und ihm jede darüber hinausgehende Objektivität, jede Vorstellung von vorgegebener, verpflichtender Ordnung im Sinne dessen, was er inhaltliche Heiligkeit nennt, abzusprechen. Doch darin hat ihm der Fortgang der Zeiten nicht recht gegeben. So sehr die abstrakt-technisch-rationale Lebensform der modernen Gesellschaft wesensgemäß ist und ein weithin technisch-rationales Recht erfordert, so ist doch gerade im Verlauf dieses fortschreitenden Prozesses und auf dem Hintergrund des so entstandenen zweitrangigen Funktionsrechts ein Kern echten, eigentlichen Rechts wieder deutlicher sichtbar geworden. Das Auswuchern jenes Funktionsrechts hat die Notwendigkeit erst recht bewusst gemacht, die rational-technischen Normen am Maß echten, verpflichtenden Rechts zu messen und zu orientieren. Je abstrakter, rationaler, technischer der Rechtsbereich wird, desto mehr bedarf er der Verankerung in vorgegebenen rechtlichen Grundwerten. Denn auch in der Ablehnung dessen, was er inhaltliche Heiligkeit nannte, ist die Entwicklung dieses Menschenalters nicht den von Max Weber vorausgesagten Weg gegangen. Vielmehr hat sich die Rechtsüberzeugung der Zeit in einem bemerkenswerten Umschlag wieder glaubensfähigen und geglaubten Sätzen zugewandt. Niemand hat uns diesen Wandel eindrucksvoller bezeugt als die verehrungswürdige Gestalt Radbruchs. er dessen Anschauungen aus dem liberalen Erbe des 19. Jahrhunderts erwachsen waren, den man skeptisch und relativistisch nannte, hat in seinen letzten Jahren eine entschlossene Wendung zum übergesetzlichen Recht vollzogen. Er hat die Richtung, in die sein Denken nun ging, mit dem Wort Naturrecht angedeutet. Er sah in der Naturrechtsidee Wurzeln, aus denen der Gedanke eines übergesetzlichen Rechts neue Lebenskraft ziehen kann. Auf der Suche nach legitimierenden Gründen des positiven Rechts wies er auf die Menschenrechte und einen gewissen eisernen Bestand überlieferter rechtlicher Vorstellungen hin. In der von ihm gedeuteten Richtung bewegt sich die neu sich bildende Rechtsüberzeugung der Zeit. In der Enttäuschung über eine ad absurdum geführte Zweckideologie hat sie sich zu einer Auffassung von Staat und Gesellschaft gefunden, die auf den vorausgegebenen Axiomen der Würde und Freiheit der menschlichen Person beruht. Sie bekennt sich zu den Menschenrechten und glaubt an sie. Sie sieht das Recht auch positiv gebunden und geborgen in einem Grundrechtssystem, das die Staatsgewalt beschränkt und ihm die Freiheit des Menschen als eines vernunftbegabten Wesens voraussetzt. Daraus folgt eine beschränkte Rechtsetzungsgewalt des Staates und eine Bindung alles positiven Rechts an vorgegebene Werte. Diese neue Rechtserfassung findet so einen Kernbereich des Rechtes vor, dem sie Rang vor anderen peripheren Rechtsbereichen zuschreibt, so dass jener Kernbereich zur Bestimmung und Deutung des Übrigen dient. Max Weber hat sich nicht getäuscht in der Prognose einer ständig zunehmenden Verplanung, Versachlichung und Rationalisierung des Lebens, aber seine Folgerung, dass das Recht diese Entwicklung der Gesellschaft schlechthin und in allen seinen Erscheinungsformen widerspiegeln müsse, hat sich als irrig erwiesen. In dieser Vorstellung war das Recht zu sehr der ausschließlichen Mechanik der gesellschaftlichen Kräfte und zu wenig dem freien, nie völlig berechenbaren menschlichen Geiste zugerechnet. Die List dieses Geistes ließ als Gegengewicht gegen die fortschreitende Rationalisierung des Lebens der Konzeption des Rechts einen Schimmer von Irrationalität und Geglaubtheit wieder zuwachsen. Indem dieser menschliche Geist die neuen Provinzen des Rechts dem Zug zur modernen Rationalität überließ, nahm er den innersten Kernbereich des Rechts in die Hut altüberlieferter und wiedergewonnener Vorstellungen zurück. Dass diese gegenläufige, im Verhältnis zum dominanten Zug zur Rationalität gegenläufige Entwicklung auch bis in Einzelheiten der neueren Rechtsgedanken konsequent ist, zeigt sich in der zentralen Bedeutung, die Rechtslehre und Rechtsprechung dem Gedanken des Persönlichkeitsrechts beimessen. Auch hier offenbart sich in scheinbarem Gegensatz, in Wirklichkeit in sinnvollem Korrespondieren von Bewegung und Gegenbewegung, wie die Tendenz der Zeit zur Versachlichung, Funktionalisierung und zur persönlichkeitsgefährdenden Nivellierung gleichzeitig ein betontes und bewusstes Abheben und Abstellen auf den Rechtswert der menschlichen Person und Persönlichkeit auslöst. Geht der Zug der großen Entwicklung, der Umformung der Gesellschaft folgend, vom individualistischen zum sozialen Recht um so mit Radbruch zu sprechen, so hat doch der Weg der gleichen Entwicklung zugleich die menschliche Person, den Menschen selbst, in das Recht zurückgeführt und ihm das Recht neu zugeordnet. Und mit dem Menschen ist auch die Idee der Gerechtigkeit zurückgekehrt, uns als oberstes Maß über alles positive Recht gestellt worden. Scheinbar schon auf dem Wege zu einem puren Funktionalismus hat sich so der Mensch wieder dem verpflichtenden Anruf gestellt, die Gerechtigkeit zu verwirklichen. Damit ist auch das erste Gebot jenes römischen Dreisatzes, das Honeste Vivere, wieder zu Ehren gekommen. In ihm allein ruht auch die Menschlichkeit des Rechts. Ohne den innersten Kern vom Recht bestimmten Willens zur Gerechtigkeit ist das Ganze der menschlichen Gesellschaft und des Rechtes in ihr nicht möglich. Mag sich in einer geplanten, rationalisierten und versachlichten Gesellschaft das Maß der Justitia commutativa und der Justitia distributiva, also der Tauschgerechtigkeit und der verteilenden Gerechtigkeit, weitgehend den Verhältnissen der Gesellschaft anpassen. Die Idee der Gerechtigkeit bleibt umso unentbehrlicher für den Menschen und seine Gesellschaft. Max Weber würde uns wohl eines törichten Irrationalismus zeihen, aber dieser Irrationalismus ist dem Menschen ebenso unausrottbar als Anlage mitgegeben wie sein Rationalismus. Nur Vorurteil kann den einen oder den anderen ausmerzen wollen. Ein weiser Ausgleich lässt diese Zwillinge einander immer wieder einholen. So kehrt auch in dieser unserer Epoche, in der alles zum wägenden Plan, zur kühlen Ratio zu drängen scheint, der Mensch mit seinem Recht in das Reich der Ideen zurück und öffnet sich neu den Schatz der tausendfältigen Gedanken, die die Menschheit im Mühen um die Verwirklichung der Gerechtigkeit gedacht hat. Wir sagten zu Beginn, dass das Recht des Menschen Werk sei. So ist es auch. Aber mit der Idee der Gerechtigkeit, aus der Mensch immer wieder sein Recht, das Recht seiner Zeit und Gesellschaft gestaltet und erneuert, rührt der Mensch an Höheres als nur Menschliches, indem er sein Recht immer von Neuem an ihr ausrichtet und orientiert, gibt er ihm den Glanz von Heiligkeit, den Max Weber so streng abweisen wollte. Denn der Mensch will zutiefst an das Recht glauben können, wie an die Wahrheit. Mag dem Umbau der Gesellschaft eine mit ihm schritthaltende Sozialreform des Rechts entsprechen, sie wird sich aber nicht in einer Skelettierung des Rechts zur Wesenlosigkeit vollziehen, sondern in der Besinnung auf die höchsten Rechtswerte und dem neu unternommenen Versuch zu ihrer Verwirklichung. So setzen wir an das Ende eine Wahrheit, die keine Binsenwahrheit ist, sondern eine Wahrheit, für die man streiten kann und für die man sogar wird streiten müssen. In einer sich wandelnden Gesellschaft vergeht das Recht nicht, sondern es besteht alle Wandlungen, indem es sich erneuert aus der unwandelbaren Idee der Gerechtigkeit.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit, die besten Hirne der Gegenwart.
Dem gerade gehörten Referat von Max Güde folgt nun Professor Hermann Konrad, Universität Bonn, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät. Seine Schwerpunkte waren die deutsche Rechtsgeschichte, das Kirchenrecht, das bürgerliche Recht und das Handelsrecht. Seine deutsche Rechtsgeschichte verfasste er zudem als zweibändiges Werk. Hermann Konrad stellte seine Vorlesung 1959 unter das Thema Gestalt und Status des Richters in sozialhistorischer Betrachtung.
In der mehr als 2000-jährigen Geschichte unseres Volkes und Rechtes haben Richter und Gericht vielfältige und grundlegende Wandlungen erfahren. Ein langer Weg führt von den frühen germanischen Volksgerichten zum modernen Beamtenrichter, dessen Unabhängigkeit von der staatlichen Justizverwaltung verfassungsmäßig gewährleistet ist. Man wird nicht sagen können, dass dies den Weg von einer niedrigeren Stufe der Rechtsprechung zu einer höheren oder gar zu einer idealen Vollendung darstellt. Ebenso wenig wie die Schau des 19. Jahrhunderts richtig war, in den alten germanischen Volksgerichten die klassische Verwirklichung der Demokratie wiederzufinden, die als Vorbild für die Gestaltung der Gerichtsverfassung im 19. Jahrhundert dienen sollte. In jeder Epoche der Entwicklung haben Richter und Gericht ihre besondere Aufgabe gehabt, die es unter den gegebenen Verhältnissen zu erfüllen galt. Diese Aufgabe ergab sich aus dem jeweiligen Entwicklungsstande des Rechtes und der staatlichen und sozialen Lage, in der sich das Gemeinwesen befand, in dem Richter und Gericht tätig wurden. Wer für unsere Zeit den Volksrichter, das heißt den ungelehrten oder im Rechte nur mangelhaft ausgebildeten Richter, als Prototyp des Richters fordert, wird der Gegenwartslehre unserer Rechtsordnung nicht gerecht. Denn diese beruht auf einem wissenschaftlichen System, das nur der rechtsgelehrte Richter in allen Zweigen zu beherrschen und zu durchdringen vermag. Allzu leicht wird der Volksrichter zum Richtertyp totalitärer Staatssysteme, die mit seiner Hilfe ihr politisch ausgerichtetes Rechtssystem besser zur Anwendung bringen können. In frühen Zeiten der Rechtsentwicklung hat der Volksrichter seine Bedeutung gehabt. Konnte doch nur er das unwissenschaftliche, im Gefühl und Wissen des Volkes verankerte Recht richtig zur Anwendung bringen. Wo dieses Recht aber einem wissenschaftlichen Rechtssystem Platz machen musste, wie in Deutschland am Ende des Mittelalters, muss dort der Ungelehrte dem gelehrten Richter weichen. Seitdem hat das gelehrte Richtertum in Deutschland immer mehr an Raum gewonnen, bis die demokratische Bewegung um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Kampf gegen die Allgewalt des Staates im Richter das Instrument des Staates sehen wollte und für den Strafprozess die Geschworenengerichte forderte. In diesen sah man gleichsam das Palladium der bürgerlichen Freiheit gegenüber der Macht des Staates. Auf die Stellung des Richters selbst übt die verfassungsrechtliche und soziale Lage des Gemeinwesens, in dem der Richter tätig ist, einen entscheidenden Einfluss aus. In den germanischen Volksstaaten der frühen Entwicklung, in denen selbst der König vom Volke abhängig war, war das Gericht auch in dem Sinne Volksgericht, dass Richter und Urteiler vom Volke bestimmt wurden. Bereits die Germania des Tacitus berichtet in Kapitel 12 über das Volksgericht. Mehrere Erkenntnisse lassen sich daraus gewinnen. Die unmittelbare Teilnahme des Volkes an der Rechtsprechung, denn diese vollzieht sich in den Volksversammlungen, in denen auch die Richter der Gerichte in den Bezirken, den Gauen und Hundertschaften gewählt werden. Ferner zeigt sie einen dem germanischen und späteren deutschen Gerichtsverfahren wesentlichen Grundzug, die Scheidung der Tätigkeit des Richters von der Urteiler. Das Urteil, das heißt die Entscheidung der Rechtssache, ging nicht vom Richter aus, sondern wurde im Kreise der Urteiler, das heißt der Beisitzer des Gerichtes, gefunden. Mochte nun die ganze Gerichtsgemeinde oder nur ein begrenzter Kreis auserwählter Urteiler an der Gerichtsversammlung teilnehmen. Der Richter fragte einen Urteiler nach dem Urteil, das die Zustimmung der Gerichtsgemeinde finden musste. Der Richter war daher ein Frager des Rechtes, der das von der Gerichtsgemeinde gefundene Urteil verkündete. So konnte der Dichter des altsächsischen Helianliedes sagen, Da ward überall kund, wie das Volk das Urteil sprach. Eine grundlegende Wandlung in der Rechtsstellung von Richter und Gericht vollzog sich, als in und nach der großen germanischen Völkerwanderung die Macht und Rechtsstellung des Königtums wesentlich gestärkt wurde, sodass der König schließlich auch zum Träger der Gerichtshoheit wurde. Im Fränkischen Reiche wurde der König zum Inhaber der Gerichtsgewalt im Königsgerichte, dem höchsten Gerichte des Reiches. Hier war der König selbst Richter. Auch die unteren Gerichte wurden umgestaltet. Der alte Volksrichter wurde hier weitgehend durch den Grafen, einen königlichen Beamten, verdrängt. In den Jahren 770 bis 780 hat Karl der Große eine grundlegende Reform der fränkischen Gerichtsverfassung vorgenommen und dabei die heute noch bestehende grundsätzliche Scheidung in Hoch- und Niedergerichte durchgeführt, schließlich auch die Schöffen als Urteilsfinder in die fränkischen Gerichte eingeführt. Der Graf war als königlicher Beamter Richter im Hochgericht, während in den niederen Gerichten der alte Volksrichter mit den Schöffen zu Gericht saß. Auch auf die Wahl des Volksrichters und der Schöffen nahm der König Einfluss. Infolgedessen gestalteten sich die fränkischen Gerichte zu königlichen Gerichten um, wenn auch erst das Mittelalter zu dem Rechtssatz kommen konnte, den wir im Sachsenspiel im 13. Jahrhundert finden: Der König ist gemeiner Richter überall. Der König war nunmehr Inhaber der Gerichtshoheit und Richter im ganzen Reiche. Er selbst war Richter im Königsgericht, dem höchsten Gerichte des Reiches. In den unteren Gerichten übertrug er seine Gerichtsgewalt den Großen des Reiches, die an seiner Statt das Gericht hielten. Zahlreiche Gerichte des Mittelalters dingten unter Königsbann, das heißt unter dem Gerichtsbann des Königs, dessen Hoheit durch Symbole, Schwert oder Kreuz, aber auch durch die Kleidung und Haltung des Richters und der Schöffen zum Ausdruck kam. So schrieb der Sachsenspiel als Förmlichkeiten des Richtens unter Königsbann vor: Wo man bei Königsbanne dinget, da sollen weder Schöffen noch Richter Kappen tragen, noch Hut noch Hütlein, noch Hauben noch Handschuhe. Mäntel sollen sie auf den Schultern haben, Sonderwaffen sollen sie sein. Der König als höchster Richter im Reiche, von dem sich jede Gerichtsgewalt ableitete, war im Spätmittelalter nur noch das Wunschbild einer reichstreuen Ideologie. Inzwischen hatten die partikularen Gewalten im Reiche, die Fürsten, sonstige Große und Städte, die Gerichtshoheit des Königs weitgehend durchbrochen und eine eigene Gerichtsgewalt begründet. Die außergewöhnliche Bedeutung und Furchtbarkeit der Femegerichte, jener teilweise geheimen Gerichtsorganisation, die von Westfalen ausgehend schließlich das ganze Reich umspannte, beruht im Wesentlichen auf der königlichen Gerichtsgewalt, denn der König war der oberste Herr der Femegerichte. Der Niedergang der Femegerichte im 15. Jahrhundert ist ein Symptom für die gesamte Entwicklung des Gerichtswesens im Mittelalter. Die alte deutsche Gerichtsverfassung mit den rechtsweisen, aber ungelehrten Richtern und Schöffen geriet in Verfall. Die verwickelteren Lebensverhältnisse des ausgehenden Mittelalters, mehr noch das in Deutschland von Italien her eindringende gelehrte römische Recht, stellten Richter und Schöffen vor fast unlösbare Aufgaben. Die Klagen über die Unsicherheit in der Rechtsprechung der Gerichte mehrten sich. Sie waren schließlich so zahlreich und eindringlich, dass sich das im Jahre 1495 neu errichtete Reichskammergericht veranlasst sah, wegen der bei ihm einlaufenden Beschwerden, dass Obrigkeiten Leute unverschuldet und ohne Recht und redliche Ursache zum Tode verurteilt und gerichtet haben sollen, beim Reichstage vorstellig zu werden. Der Reichstag von Freiburg vom Jahre 1498 beschloss daraufhin, eine gemeine Reformation und Ordnung in dem Reiche vorzunehmen, wie man in Criminalibus prozedieren solle. Mehr als 30 Jahre sollten noch vergehen, ehe das erste große deutsche Strafgesetz erging, die peinliche Gerichtsordnung Karls V. von 1532, die einen grundlegenden Wandel in der deutschen Strafrechtspflege heraufführte, zugleich aber auch die Tiefe der Justizkrise der damaligen Zeit offenbarte. In der Vorrede des Gesetzes weist der Gesetzgeber darauf hin, dass Klagen darüber erhoben worden seien, wie im Reiche altem Brauch und Herkommen gemäß die meisten peinlichen Gerichte mit Personen besetzt würden, die der kaiserlichen Rechte nicht gelehrt seien, auch keine Erfahrung und Übung darin hätten, und dass daraus an vielen Orten oftmals wieder Recht und gute Vernunft gehandelt werde. Noch schwerer wiegen die Vorwürfe des Gesetzes selbst, dass die Urteiler nach unvernünftigen und dem Rechte zuwiderlaufenden Regeln und Gewohnheiten Recht sprächen und die Sache überdies nicht richtig beurteilten. Verwerflich aber ist nach Ansicht des Gesetzgebers, dass Richter und Urteiler wider Recht die Missetäter begünstigten, um dadurch wissentlich Übeltäter der Strafe zu entziehen. Ihnen hält der Gesetzgeber mahnend vor. Sie sollen wissen, dass sie damit schwere Schuld auf sich laden. Denn ein jeder Richter und Urteiler ist bei seinem Eid und seiner Seele Seligkeit schuldig, nach seinem besten Verständnis gleich und recht zu urteilen. Die Schwere der Krise lag weniger in der Böswilligkeit und Bestechlichkeit der Richter und Urteiler, als in deren Unvermögen, ihre Rechtsprechung den schwierigeren Verhältnissen und dem neuen fremden Rechte anzupassen. Daher mahnt das Gesetz Richter und Urteiler, in schwierigen Fällen mit rechtsverständigen Rates zu pflegen, weil, wie es heißt, zu großen Sachen, als zwischen dem gemeinen Nutzen und dem Menschenblut zu richten, großer ernstlicher Fleiß gehört. Die Folge war das Eindringen des im römischen Rechte gebildeten Juristen in die althergebrachten Gerichte. Entscheidend war vor allem die Besetzung des Reichskammergerichtes, das nach der Ordnung von 1495 einen Richter und 16 Urteiler haben sollte. Die Hälfte der Urteiler sollte der Rechte gelehrt und gewürdigt, die andere Hälfte aus der Ritterschaft geboren sein. Doch schon die Ordnung von 1521 schrieb vor, dass auch die rittermäßigen Urteiler möglichst rechtsgelehrt, jedenfalls aber in gerichtlicher Übung erfahren sein sollten. Das Ergebnis war eine grundlegende Umgestaltung der deutschen Gerichtsverfassung, in der der gelehrte Jurist die rechtsweisen, volkstümlichen Richter und Urteiler verdrängte und ersetzte. Wo sich Stimmen bei den Ständen oder im Volke gegen diese Entwicklung erhoben, verhalten sie meist ungehört. Wie etwa die Forderung für die fränkische Bauernschaft vom Jahre 1525, dieweil die Doctores, so heißt es, nicht Erbdiener des Rechtes, sondern bestellte Knechte sind, die um ihres Eigennutzes willen lange aufhalten und langsam zu Ende raten oder dienen, so sollen sie an keinem Gericht sitzen, Urteil zu machen oder auszusprechen. In der weiteren Entwicklung wurde auch die Scheidung in Richter und Urteiler aufgegeben. Das Gericht bildete eine Einheit in der Gestalt des Kollegialgerichtes mit dem vorsitzenden Richter und den Beisitzern, den Räten, oder in der Besetzung mit einem Einzelrichter. Die Entwicklung vollzog sich keineswegs einheitlich, wobei im Strafverfahren häufig länger an den hergebrachten Einrichtungen festgehalten wurde. Die Folge der Besetzung der Gerichte mit rechtsgelehrten Berufsjuristen war eine stärkere wirtschaftliche Abhängigkeit der Richter und Beisitzer vom Staat bzw. vom Landesherrn, von dem sie ihre Besoldung bezogen. Eine Anstellung der Richter und Beisitzer erfolgte durchweg nur auf Zeit. Eine Anstellung auf Lebenszeit war ebenso unbekannt wie die Unabsetzbarkeit der Gerichtsmitglieder. Vergebens bemühte sich das Reichskammergericht, nach dem Vorbild einer bei ihm selbst geltenden Regelung, die Absetzung eines Gerichtsmitgliedes von einem förmlichen Gerichtsverfahren abhängig zu machen. Eine Altersversorgung des Richters gab es im Allgemeinen ebenso wenig wie einen Anspruch auf Urlaub. Noch am Ende des 17. Jahrhunderts wurde den Juristen empfohlen, sich des Trinkens, Spielens, Spazierengehens und anderer Kurzweil zu enthalten. Auch die Besoldung der Gerichtspersonen war durchweg unsicher. Sie bestand meistens in Naturalleistungen oder einem Anteil an den Einkünften aus den Gerichtsgefällen. Erst das 19. Jahrhundert hat hier einen grundlegenden Wandel heraufgeführt. Richter und Beisitzer, die Räte, wurden wirtschaftlich gesichert, indem sie eine lebenslängliche Anstellung erhielten und mit festen Gehaltsbezügen ausgestattet wurden. Auch die Altersversorgung wurde geregelt. Unzweifelhaft bedeutete dies einen erheblichen Fortschritt in der Unabhängigkeit der Rechtspflege. Die wirtschaftliche Sicherung des Richters gewährleistete auch dessen Unabhängigkeit gegenüber dem Staate und der Regierung. Entscheidend war vor allem die Unabsetzbarkeit des Richters, die eine Forderung der demokratischen Bewegung des 19. Jahrhunderts war. Unabsetzbarkeit des Richters bedeutete keineswegs, dass der Richter schlechthin nicht entlassen werden konnte. Die Forderung wandte sich gegen eine Entlassung des Richters aufgrund einer Verwaltungsanordnung. Die, mochte sie rechtlich begründet sein oder nicht, die Unabhängigkeit des Richters beeinträchtigte. In Preußen war ein solches Verfahren der Richterentlassung im 18., ja selbst noch im 19. Jahrhundert durchaus üblich. Es war daher ein bedeutender Fortschritt, wenn nach dem Vorbild der bayerischen Verfassung von 1818 die Frankfurter Reichsverfassung von 1849 bestimmte, dass kein Richter außer durch Urteil und Recht von seinem Amt entfernt oder an Rang und Gehalt beeinträchtigt werden dürfe. Die Verfassung verbot darüber hinaus, einen Richter gegen seinen Willen, außer durch gerichtlichen Beschluss, in den durch das Gesetz bestimmten Fällen und Formen, in eine andere Stelle oder in den Ruhestand zu versetzen. Mit diesem Ringen um die Unabsetzbarkeit des Richters verband sich der Kampf um die Unabhängigkeit der Gerichte von Eingriffen des Staates und der Regierung in die Rechtsprechung. Im absoluten Staat des 17. und 18. Jahrhunderts war der Landesherr der Inhaber der Gerichtshoheit. Doch das preußische Allgemeine Landrecht von 1794 bestimmte, die allgemeine und höchste Gerichtsbarkeit im Staate gebührt dem Oberhaupt desselben und ist als ein Hoheitsrecht unveräußerlich. Alle Gerichtsgewalt im absoluten Staate ging daher vom Landesherrn aus, der als befugt angesehen wurde, in die Rechtsprechung der Gerichte einzugreifen, diese sogar auszuschalten. In Preußen hat Friedrich der Große auf dieses Recht verzichtet. In seinem politischen Testament von 1752 brachte er zum Ausdruck, in eigener Person Recht zu sprechen, ist eine Aufgabe, die kein Herrscher übernehmen kann. Ich habe mir entschlossen, niemals in den Lauf des gerichtlichen Verfahrens einzugreifen, denn in den Gerichtshöfen sollen die Gesetze sprechen und der Herrscher soll schweigen. Wie weit allerdings die vom König selbst bestimmte Grenze seiner Macht überschreitbar war, also von seinem Willen abhing, zeigt der sogenannte Müller-Arnold-Prozess, in dessen Verlauf der König unmittelbar in die Rechtsprechung eingriff und sogar die von ihm selbst anerkannte Unabhängigkeit der Richter antastete. Diese Justizkatastrophe der Jahre 1779 bis 1780 hat die nachhaltigsten Folgen für die preußische Entwicklung gehabt. Schon bald nach dem Tode des Königs begann der offene Kampf der preußischen Justiz gegen das Eingriffsrecht des Herrschers in die Rechtspflege. In seinen Vorträgen vor dem preußischen Kronprinzen, dem späteren König Friedrich Wilhelm III. Im Winter 1791-1792 führte der eigentliche Verfasser des preußischen Allgemeinen Landrechts, der Obertribunalsrat Karl Gottlieb Swaretz, aus: Der Monarch muss die Erkenntnisse der Gerichte, welche mit gehöriger Beobachtung der Prozessordnung ergangen sind, aufrechterhalten und sie durch Machtsprüche nicht umstoßen. Der Sicherheit des Eigentums und der Rechte im Staat ist äußerst daran gelegen, dass, wenn streitige Rechte vom Richter nach der in der Prozessordnung vorgeschriebenen Form einmal geprüft und entschieden worden sind, diese Entscheidung eine feste und unverbrüchliche Gültigkeit haben sollen. Der Landesherr kann also die rechtskräftigen Erkenntnisse seiner Gerichte, selbst unter dem Scheine einer vermeintlichen Billigkeit, nicht umstoßen, ohne die Sicherheit des Eigentums seiner Untertanen zu stören und zu beeinträchtigen. Demgemäß sollte ein Verbot des sogenannten Machtspruches in das preußische Gesetzbuch aufgenommen werden, was allerdings angesichts der widerstrebenden Kräfte im preußischen Staat nicht von Erfolg war. Wenig später hat Österreich im Westgalizischen Gesetzbuch von 1797 das Verbot des Machtspruchs aufgenommen. Es heißt hier, Entscheidungen, welche ohne das vorgeschriebene richterliche Verfahren ergehen, oder sogenannte Machtsprüche, sollen weder Kraft noch Wirkung haben. Erst das 19. Jahrhundert brachte den vollständigen Sieg in diesem Ringen um die Unabhängigkeit der Gerichte. Die frühen deutschen Konstitutionen anerkannten bereits verfassungsrechtlich die Unabhängigkeit der Gerichte. Die Bayerische Verfassung von 1818, die Badische Verfassung von 1818, die Kurhessische Verfassung von 1831. Die Frankfurter Reichsverfassung von 1849 nahm den Grundsatz der Unabhängigkeit der Rechtspflege in die Grundrechte auf und verbot die Kabinetts- und Ministerialjustiz. In der Folge hat sich der Grundsatz als rechtsstaatliches Prinzip allgemein durchgesetzt und auch Aufnahme in das Bonner Grundgesetz gefunden, das die Unabhängigkeit der Rechtspflege und die grundsätzliche Unabsetzbarkeit des Richters anerkennt. Also in der Zeit der Rezeption des römischen Rechtes, die gelehrten Juristen in die Gerichte eindrangen, erregten sie durch ihre Rabulistik und Begehrlichkeit die Spottlust der Humanisten, die die Gestalt der Gerechtigkeit mit einer Binde vor den Augen darstellten. Was damals als Vorwurf der Blindheit gegen die Richter gedacht war, gilt heute als das Zeichen ihrer Unbestechlichkeit und Würde. Als Beamter des Staates, trotzdem von diesem unabhängig in seiner Tätigkeit, soll der Richter ohne Ansehen der Person und Parteien sein Urteil nach dem Gesetze fällen. Durch die Grundsätze der Unabsetzbarkeit des Richters und der Unabhängigkeit der Rechtspflege will der moderne Rechtsstaat dem Richter die gleiche unabhängige und freie Stellung wieder verleihen, wie sie einst Richter und Urteiler der alten deutschen Volksgerichte gehabt haben. Das Eindringen des rechtsgelehrten Juristen in die althergebrachten Gerichte führte zu einer Justizkrise, schließlich zur Abhängigkeit der Gerichte von der Willkür des Landesherrn. Doch bevor der neuzeitliche Verfassungsstaat dem Richter eine gesicherte Rechtsstellung verlieh, haben zahlreiche Männer, getragen von dem Gedanken der Größe und Würde des Richtertums, den Kampf um die Unabhängigkeit der Rechtspflege geführt. Seine Rechtsstellung verdankt daher der moderne Richter im Rechtsstaate auch großen Männern, die als Vorkämpfer der Unabhängigkeit des Richtertums gegen die Allmacht des Staates und die Fürstenwillkür aufgetreten sind, ohne dabei ihre Person und Stellung zu schonen. Zu ihnen gehört Johann Georg Schlosser, der Schwager Goethes, der als Direktor des Badischen Hofgerichtes mit Freimut im Jahre 1791 dem Markgrafen von Baden die Unabhängigkeit und Würde des Richteramtes mit folgenden Worten darlegte: Wir kennen die Größe unseres Berufes. Wir wissen, dass wir hier auf der Welt neben eurer hochfürstlichen Durchlaucht auch höchstdero Land und Kaiser und Reich für die Verwaltung der Justiz Rechenschaft geben müssen. Und dass nach dem Tode ein Richter auf uns wartet, der unparteiisch richten und die Entschuldigung, dass wir der Menschenfurcht unterlegen haben, nicht annehmen wird. Durchdrungen von dem Gedanken und von der Würde unseres Berufes sind wir alle einmütig bereit, unser Richteramt lieber niederzulegen und uns der göttlichen Vorsehung zu überlassen, als durch irgendeine Rücksicht uns von dem geraden Wege der Rechte und Gerechtigkeit abzuwenden.
Mit Professor Hermann Conrad geht unsere Sendung nun zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse.